Die Lesung zur heutigen Predigt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 31 bis 40. Sie sind überschrieben mit vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und wann dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Der König, er wird antworten und ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Ja, vielen lieben Dank für die Musik, für die Lieder. Vielen Dank für die Einladung, dass ich einmal wieder hier sein darf. Und auch nochmal vielen Dank für das schöne Dorfweihkonzert Nummer 2 vor etwa 14 Tagen, als hier die Musiker bei euch wieder spielen durften und wir ein Dorfweihkonzert hier bei euch feiern konnten. Das war super, vielen Dank dafür. Der Predigttext wurde schon angekündigt für den heutigen Sonntag, steht in Hebräer 13, die Verse 1 bis 3. Dort steht: Bleibt fest in der brüderlichen oder auch geschwisterlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch ihr noch im Leibe lebt. Liebe Gemeinde, wurde schon angekündigt, das passt wie Faust aufs Auge. Was meine ich damit? Als ich nach der Perikope, also der von der Landeskirche dieser vorgegebene Predigttext, geschaut habe, was für diesen Sonntag dran ist, habe ich geschmunzelt. Als Leiter von Dorfweil über Gastfreundschaft sprechen. Also ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern es wurde tatsächlich vorgegeben. Und da habe ich natürlich die Redewendung jetzt benutzt, wie Faust aufs Auge. Aber erst bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, das war einst umgekehrt. Diese Redewendung sollte beschreiben, dass etwas gar nicht zusammenpasst. Die harte Faust und das weiche Auge, eine unschöne Auswirkung eines Faustschlags, hat vielleicht der eine oder andere schon mal erfahren, nicht ansehnlich und schmerzhaft. Und dennoch nutzen wir die Redewendung heute positiv, oder? Das würde mich mal interessieren. Wer von euch nutzt diese Redewendung positiv? Und gibt es auch welche, die sie negativ? Ja, das ist doch spannend. So ist Sprache. Der eine versteht es so, der andere vielleicht doch anders. wie wichtig, dass wir immer wieder miteinander reden, uns austauschen und streiten, um zu erfahren, was hat der andere jetzt wirklich gemeint, wenn er das so sagt. Ich wollte heute auf jeden Fall sagen, dass mein Job mit diesem Text wirklich wunderbar zusammenpasst. Und im Text heißt es ja, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Und da geht es schon wieder los. Auch das könnte falsch verstanden sein. Aber natürlich bedeutet es nicht frei von Gästen. Das wünschen wir uns für Dorfwald auf jeden Fall gar nicht, sondern die Freiheit zu haben, Gäste einzuladen. Aber täuscht mein Gefühl, wenn ich sage, es ist ein bisschen weniger geworden mit dem Gäste einladen, dass wir das in unserer Gesellschaft, in der Gemeinde vielleicht auch, doch weniger tun? Wie ist es bei dir? Lädst du gern Gäste ein? Mögt ihr euch melden, die gerne Gäste einladen? Keine Sorge, die Gegenfrage stelle ich nicht. Wann hast du zuletzt Gäste gehabt? Ist es ewig her oder war es erst vor kurzem? Es gibt natürlich verschiedene Gründe, es nicht zu tun. Nicht kochen können, nicht putzen wollen, seine Ruhe haben wollen, kein Geld zu haben. Vielleicht ist die Wohnung zu klein oder ihre Lage ist nicht schön. Vielleicht will der Partner, die Partnerin keine Gäste. Ein Blumenstrauß von Gründen, den ihr sicherlich noch einige ergänzen könntet. Mir macht das tatsächlich, bekenne ich, obwohl Leiter von Dorfwald auch Stress. Gäste im Haus zu haben, da steht manchmal mein Anspruch im Weg. Und kochen tatsächlich macht mir auch nicht so richtig Spaß, manchmal schon. Gerade im Nachhinein erfreue ich mich daran, insbesondere wenn es wirklich geschmeckt hat. Aber erstmal der Aufwand des Kochens, der richtige Einkauf, da steckt viel dahinter. Und ich schätze alle, die das gerne und gut machen. Manchmal müssen, weil ich dann auch etwas langsam bin, meine Gäste dann auch mitkochen. Das ist mir natürlich auch unangenehm. Ich erinnere mich gut daran, dass ich mal Cannelloni machen wollte und als um 8 die Gäste kamen, hatte ich gerade mal den Teig fertig. Und da mussten sie schön noch mit mir zusammen die Füllung machen. Sie hatten ihren Spaß, mir war es tendenziell unangenehm. Meine Mutter liebte es, Gäste einzuladen. In der Küche hing in meiner Jugendzeit dieses Geschirrtuch, kennen bestimmt noch viele den Spruch, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen. Und sie war auch immer pünktlich fertig und es hat allen geschmeckt. Meine eigene Stärke waren immer eher die großen Partys. In Bochum habe ich zum Geburtstag oft alle möglichen Freunde, die Gemeinde, die Studierenden aus den Wohnheimen, die ich damals geleitet habe, mein Orchester, meine Fußballmannschaft eingeladen, sogenannte Bottle-Partys. Also jede bringt was mit und ich besorge die Getränke. Die größte Party war einmal mit 132 Leuten in meiner überschaubaren Wohnung. Zum Glück hatte ich so eine Terrasse, auf die man fliehen konnte. Wie ich auf diese Zahl von 132 komme, ich habe tatsächlich am nächsten Tag mich hingesetzt und alle Namen aufgeschrieben, die da waren. Kann natürlich auch sein, dass ich einen oder anderen vergessen habe, aber das war mir irgendwie doch wichtig, mal zu zählen. Ey, wie viele waren das denn eigentlich? Mit 18 ging das bei mir schon los. Da habe ich mit einer Karin, 19, und einer Katrin, meine ich, 16, zusammen mit 80 Leuten im leeren Schwimmbad meines Elternhauses gefeiert. Meine Eltern haben drüber im Schlafzimmer versucht, ihren Schlaf zu finden. Das hat, glaube ich, nicht geklappt. Aber sie haben sich mit ihrem Sohn gefreut, der seine erste große Party gefeiert hat. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir zu Jump, wer kennt das noch, von Van Halen im Schwimmbad ordentlich gehüpft sind. Doch springen wir zurück ins Heute. Was meinst du, könnten deine Stärken sein, Gastfreundschaft zu üben? Vielleicht braucht es ein bisschen Kreativität, einen netten Anstoß, um dieser biblischen Aufforderung mal wieder mehr nachzukommen. Da stellt sich natürlich die Frage, aber warum sollten wir denn überhaupt gastfreundlich sein, Gastfreundschaft üben? Was bringt uns das? Habt ihr eine Idee? Gern auch nur ein Stichwort.
Freude.
Gemeinschaft.
Kontakt pflegen.
Ja, super. Ich habe auch noch Dinge aufgeschrieben wie gute Gespräche, kennenlernen, Verwandtschaftsverhältnisse verstehen. Ich weiß, als ich damals in Pastor als Bochum begonnen habe, habe ich erstmal alle Gemeindemitglieder besucht. Und es war hochinteressant, wer mit wem irgendwie verwandt ist. Das war wirklich Wagner, die Wagner-Familie, war unfassbar. Aber natürlich ist es auch eine Hilfe. Manch einer kann sich Essen nicht gut leisten. Das ist toll, wenn man ihn mal einlädt und er sozusagen in seiner Mittellosigkeit ein tolles Essen genießen kann. Andere Kulturen kennenlernen, neue Traditionen verstehen, andere Gewohnheiten mal erleben. Da gibt es eine ganze Menge, die uns gut tun kann, wenn wir gastfreundlich sind. Der Predigttext hat ja auch einen Grund oder eine Motivation zur Hand. Es heißt, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das ging im Alten Testament schon los. Der Abraham, da gibt es eine schöne Geschichte in 1. Mose 18. Ich lese die mal. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, ich habe Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet, danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und setzte es ihnen vor und blieb, und er trug Butter, also der Abraham, und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, oder besser sein Knecht, und setzte es ihnen vor und blieb stehen unter ihnen, unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Und da sprachen sie, wir werden wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Ihr kennt das möglicherweise und dann lacht die Sarah hinten im Zelt, weil sie das doch mithört, lacht herzlich, weil sie meint, Abraham und sie sind doch viel zu alt, aber letztlich ist es so gekommen. Und Sarah gebar Isaak. Abraham hatte es im Gespür, dass diese drei Männer etwas Besonderes an sich haben, dass sie Gesandte Gottes waren und hat sie reich bewirtet. Nun hatte er das Glück, dass seine Frau den Kuchen gebacken hat und das Kalb durch die Knechte zubereitet wurde, aber ihm und seinem Haus ist Positives widerfahren. Ein unverhoffter Nachkomme geboren, weil er sich gastfreundlich zeigte. Was wohl gewesen wäre, wenn er die drei Männer hätte einfach ziehen lassen? Reine Spekulation. Eine fast ähnliche Geschichte, fast, habe ich neulich in Dorfweil erlebt. Spontan kam ein älterer Herr im Rollstuhl zu uns. Die Rezeption hatte zum Glück noch ein Zimmer und dann saß er da im Foyer und wartete, dass das Zimmer, das musste noch geputzt werden, dann fertig wird. Und als ich dann so vorbeikam, sah ich eine Horde von wie vielen Kindern auch immer um ihn herum rennen, schreiend. Und ich machte mir Sorge, dass es ihm da nicht so richtig gut geht. Und dann sagte ich zu ihm, soll ich Sie schon mal oben auf den Flur vor dem Zimmer bringen, da ist es ein bisschen ruhiger, da können Sie ganz gelassen sitzen und warten. Und das nahm er dann dankend an. Oben angekommen sprachen wir noch einen Moment. Und als ich dann gehen wollte, sagte er, wissen Sie, ich muss Ihnen noch ein Geheimnis verraten. Ich bin inkognito, denn ich bin der Vorsitzende des Vereins für Menschen mit Körperbehinderung im Landesverband NRW und prüfe gerade ihre Einrichtung. Das war schon sehr lustig und ich dachte innerlich, alles richtig gemacht. Nun hat er mir zwar kein Kind versprochen, vermutlich wäre ich ansonsten belustigt wie Sarah, aber für Dorfweil gab es Pluspunkte. Was war er, ein Engel? Gute Frage. was sind denn eigentlich Engel? Der Hebräerbrief, wenn ihr mal zu Hause die ersten ein, zwei Kapitel schaut, redet ganz viel über Engel. Aber eigentlich immer nur im Verhältnis zu Christus. Dass er viel höher ist als sie. Dass sie zwar Gottes Diener und Kundschafter sind, aber nicht Söhne Gottes. Nicht auf dem Thron sitzen. Nicht ihnen ist die Welt untertan, sondern allein seinem einzigen Sohn Jesus Christus. Die Engel sind Gottes Botschafter. Und das kennen wir natürlich, klar, aus der Weihnachtsgeschichte. Schön, vielleicht mal mitten im Jahr die Weihnachtsgeschichte oder zumindest einen kleinen Ausschnitt daraus zu hören. Und im sechsten Monat, Lukas 1, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und etwas später bei den Hirten. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Einfach schöne Worte, die gehen mir immer wieder ein bisschen nah. Und wieder ein Engel und es geht um die Geburt eines Kindes. Dieses Mal nicht Isaak, sondern Jesus. Die Parallele ist schon spannend. Aber es gibt natürlich auch andere Engelsbegegnungen. Paulus, so steht es in Apostelgeschichte 27, ist in Gefangenschaft auf einem Schiff mitten im dramatischen Sturm. Und in der Nacht begegnet ihm ein Engel, der sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Und hier gibt der Engel dem Paulus die Zusage, dass das Schiff nicht untergehen wird. Durch seine Engel hat Gott in der Bibel also immer ganz viel zu Menschen geredet und zumeist ihnen Heil verkündet, insbesondere Babys versprochen. Wie ist das für uns heute? Interessant eigentlich, dass ich mich kaum an Zeugnisse von Christen erinnern kann, die mir gesagt haben: Ich bin einem Engel begegnet. Ein Engel hat zu mir gesprochen. Viel öfter habe ich so im Ohr: Ja, ich habe da irgendwie eine Stimme Gottes vernommen. Ob das jetzt eher innerlich war oder vielleicht ein anderer Mensch einen tollen Text gesagt hat, eine tolle Idee gesagt hat. Aber dass jemand gesagt hat, ich bin einem Engel begegnet, ist mir zumindest, fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht hast du da eine andere Geschichte vor Augen. Aber deshalb möchte ich einmal fragen: Was sind denn eigentlich Engel für uns heute? Wir kennen die gelben Engel auf der Autobahn, den blauen Engel auf den Produkten, zumindest gewissen Produkten. Der blaue Engel war auch ein hervorragendes Restaurant in Bochum. Leider gibt es das nicht mehr. Und der blaue Engel ist natürlich auch ein Filmklassiker mit Marlene Dietrich. Und im alltäglichen Umgang kennen wir Sprüche wie: Ach, du bist aber ein Engel, weil jemand etwas Gutes getan hat. Oder: Du siehst aus wie ein Engel, weil wir jemanden so hübsch finden. Oder die Harfe verbinden wir oft mit Engeln. In der Freikirche ist es ansonsten etwas mau mit den Engeln. Eine Theologie der Engel oder anders gesagt eine Angelologie gibt es meiner Kenntnis nach unter uns nicht. In der Rechenschaft vom Glauben, also diesem Bekenntnis von Baptisten und Brüdergemeinden, kann man das Wort Engel suchen, aber findet es nicht. Wer weiß, vielleicht liegt es daran, weil ihr Job eigentlich derjenige ist, den Gott nach der Ausgießung des Heiligen Geistes den Menschen, seinen Kindern, seinen Jüngern übertragen hat. Vielleicht sind sie jetzt die Mittler, die Kundschafter, diejenigen, die Gottes Stimme, Gottes Willen in diese Welt tragen.
Und in diesem Sinne, mit dieser Aufgabe, ist an sich jeder Mensch ein Engel. Aber egal, wie wir es sehen, was für uns Engel sind, ich möchte die Worte unseres Predigttextes, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben wir einige Engel ohne unser Wissen beherbergt, in der Weise verstehen, allen Gästen mit Wertschätzung zu begegnen, in allen Gästen Gottes Liebe zu sehen, zu versuchen, sie möglichst mit seinen Augen zu betrachten und nicht, um irgendwie einen Vorteil zu verpassen, weil er mir ansonsten passieren könnte, einen Engel schlecht zu behandeln und ich mir damit möglicherweise einhandeln würde, beispielsweise kein Kind versprochen zu bekommen. Aber interpretiert das bitte nicht falsch, da ist nichts in Planung oder so. Ich möchte die Gäste als Engel sehen. Die Oma, die mit ihrem Enkel Urlaub macht und mir möglicherweise zu viel Süßes reicht. Der Opa, der mit seinem Enkel Fußball schaut und ihm ein Messi-Trikot gekauft hat oder für heute Abend vielleicht auch ein spanisches, wer weiß. Na, da kommen ja schon die, ne? Das blonde Mädchen mit dem lockigen Haar, der alle nachschauen, weil sie so schön ist. Der Junge im Rollstuhl, der nicht einmal seinen Kopf bewegen kann und nur Laute von sich gibt. Die Frau, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nervt, weil sie immer etwas hat, nicht aufhört zu reden und nur unverständliche Dinge nuschelt. Der ruhige Mann, der stets rauchend in der Ecke sitzt und niemals seinen Mund aufmacht. Das Baby, das immer lächelt und alle begeistert. Oder das Baby, das immer schreit und alle nervt. Die Mutter, die sich kaum noch zu helfen weiß. Der Vater, der nur noch meckert. Der Teenie, der es nicht lassen kann, Grenzen zu überschreiten, über Dächer zu laufen und draußen ständig den Namen seines Freundes ruft, sodass man im Büro das Fenster trotz Hitze schließen muss, weil man sich nicht konzentrieren kann. Natürlich habe ich und Vorlieben, mögen wir den einen lieber als den anderen, haben Sympathie und Antipathie, suchen Kontakt oder laufen am liebsten davon. Davor ist auch ein Geschäftsführer nicht gefeit. Doch sind sie nicht tatsächlich alle Engel? Vielleicht ist diese Sicht der Dinge eine gute Vorbereitung auf das Weltgericht, das von Patrick gelesen worden ist. Es könnte zumindest die Chancen erhöhen, zu den Schafen zu gehören, die zur Rechten des Königs stehen. Da wird denn der König sagen zu denen, zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden zu ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Deshalb, alle Gäste sind Engel. Ganz gewiss verhalten sie sich nicht alle so. Ganz gewiss kann ich nicht allen gerecht werden. Ganz gewiss muss ich hier und da Paroli geben. Ganz gewiss muss ich Grenzen setzen, Verhalten verbieten, Regeln kundtun und auf deren Einhaltung drängen. Die Überzeugung zu haben, dass alle Engel sind, heißt nicht, allen alles durchgehen zu lassen, sondern meine Wertschätzung, den Blick immer wieder neu zu justieren, trotz Ärger und Wut Menschen anschauen, Gott in ihnen suchen, Gott in ihnen sehen, immer wieder neu, so wie ich jeden Tag Zähne putze, jeden Tag mich wasche, jeden Tag esse, mich jeden Tag neu auf Menschen einlassen. In ihnen die Güte und Größe Gottes erkennen. Und auch in mir selbst und auch in dir. Bist du auch dein größter Kritiker? Tendenziell fühle ich mich überhaupt nicht als Engel. Jeden Tag mache ich Fehler. Fehlen mir die richtigen Worte? Mache ich mir das Leben schwer? Laufe mit Schuldgefühlen herum? Bin ich ausgeglichen genug? Nicht locker? Zu emotional? Zu sehr bei mir? Zu sehr bei den anderen? Vermutlich könntest du diese Liste fortsetzen. Wenn ich morgens eine Liste beginnen würde, auf der ich alles notiere, das ich vergessen habe, das mir nicht geglückt ist, das ich übersehen habe, wo ich nicht den richtigen Ton getroffen habe. Oha, die Liste würde lang. Wie können wir mit uns einen guten Umgang finden? Habe den Mut, dich als Kind Gottes zu sehen oder als Engel oder wie immer du es nennen möchtest, auf jeden Fall als jemand, den Gott von Herzen liebt, der eine geniale Idee Gottes ist. Mit Blick auf die WM wage es, Tag gleich zu tun und den Elfmeter zu schießen und möglicherweise über das Tor zu hauen. Aber auch wenn du diesen Mut nicht aufbringst und ängstlich reagierst, wie Goretzka, bist und bleibst du Gottes Kind, sein Geschöpf, ein Engel. Als Christen benutzen wir gern das Bild, dass Christus all unsere Schuld, all unser Versagen in die Tiefen des Meeres geworfen hat. Doch manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mehr unter uns leiden als die, die ohne Christus leben. Woran mag das liegen? Diese Frage will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber vielleicht reicht es auch zunächst, sich dieses Phänomen einmal bewusst zu machen. Und vielleicht hilft auch der Hinweis, dass dieses Bild in der Moderne immer schwieriger wird, da der Mensch ja drauf und dran ist, die Tiefen des Meeres zu erkunden. Nicht, dass unsere Schuld doch eines Tages irgendwann wieder hochgeholt wird. Ach du Schreck, das ist das Problem dieses Bildes. Jesus Christus hat alles vollbracht. Und dass du zu ihm gehörst, dich sein Kind nennen darf, einem Engel gleich bist, gibt auch der gastfreundliche Text aus Matthäus 10, Vers 40 wieder, da sagt Jesus, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Du darfst immer wieder aufstehen, dich immer wieder trauen, dich immer verbessern, Erfolge feiern, Niederlagen verarbeiten. Du darfst dir Gott sicher sein. Du darfst dir seiner Liebe gewiss sein. Du bist wertvoll, ein Ebenbild Gottes. In diesem Sinn sogar höher als ein Engel. Aber nicht höher als die anderen. Auch nicht besser, auch nicht geliebter. Gott liebt alle gleich. Dich und mich und sämtliche Gäste in Dorfheil und alle anderen Menschen auf dieser Welt. Zurück zum Anfang. Ich schließe, indem ich noch einmal auf unseren Blick auf die Gastfreundschaft richte. Gastfreundschaft also Menschen aufnehmen, mit Menschen umgehen, als wären sie Engel oder vielleicht sind sie es auch oder sogar mehr als Engel. Was ist das? Das ist Diakonie. Diakonie. Auch Paulus in Römer 12 sagt schon, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tut. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Christen unterhalten Krankenhäuser. Christen kümmern sich um alte, gebrechliche Menschen. Christen begleiten Menschen am Rande des Lebens. Christen schaffen Räume für Kinder, dass sie wohlbehalten aufwachsen können. Christen machen ganz vieles, was sich auch der Sozialstaat auf seine Fahne geschrieben hat. Und Christen üben Gastfreundschaft. Das ist ein biblischer Auftrag. Und da gilt es einmal so richtig zu verstehen, Gastfreundschaft gehört zur Diakonie. Menschen eine Herberge zu geben, ist ein Auftrag Gottes. Menschen es zu ermöglichen, Urlaub machen zu können, ist ein Auftrag Gottes. Und plötzlich verstehe ich erst so richtig, warum es Dorfweil gibt und warum es die himmlischen Herbergen gibt. Gastfreundschaft ist der Wille Gottes. Sie hilft Menschen, sie hat etwas Lebensnotwendiges. Und Dorfweil ist noch etwas speziell, das wissen die meisten von euch. Es ist eine Familienferienstätte. Unser Land hat sich im Sozialgesetzbuch 8, Paragraph 16 festgelegt, Leistungen zur Stärkung von Familien zu fördern, wie Bildung, Beratung und eben auch Familienerholung. Diesem Auftrag kommt Dorfweil nach. Und im Blick auf gottgewollte Gastfreundschaft und einen gottgewollten Schutz der Familie erfüllt Dorfweil damit eine großartige Aufgabe. Und ich bin sehr dankbar, wow, dafür in Verantwortung stehen zu dürfen. Und ich danke für euer Gebet, ich danke für eure Unterstützung und natürlich auch für jede Spende. Ihr seid Engel, behaltet euch das. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, als all unser Wissen und unsere Erkenntnis, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, der uns eingeladen hat zu einem Leben voller Glück, voller Tiefgang, voller Wahrhaftigkeit und Treue. Danke, Jesus, dass du mit uns gehst in diesen Tag hinein. Segne einen jeden, wo auch immer er hingeht und sie hingeht. Und begleite und berühre du uns. Amen.